Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia. Ich mach's heute mal ganz spannend. Ich bin am Wald und du am Meer. Nächste Frage.
Ich liebe ja deine Struktur. Ich liebe deine Struktur.
Ja, ich bin sehr strukturiert zuweilen. Vor allem, du hast mich das letzte Mal gefragt, was ich an mir mag. Und im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, ich habe gar nicht zurückgefragt. Jetzt würde ich gern wissen, was magst denn du an dir?
Ich muss gerade so lachen, weil wir haben jetzt ein paar Minuten telefoniert, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und da haben wir da habe ich die ganze Zeit Dinge gesagt, die ich nicht an mir mag. Also ist ja schön, dass ich jetzt was sagen darf, was ich an mir mag. Also, was mag ich an mir? Ich mag meine Ruhe an mir und meine Gelassenheit. Das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr mag. Und besonders in schwierigen Situationen werde ich noch ruhiger. Also es ist ja häufig so, dass Menschen halt mitunter in der Gesellschaft, wenn alles gut ist, auch relativ ruhig wirken. Und wenn mal irgendwas ist, dass dann die Panik hochkommt. Und ich fahre dann noch weiter runter. Also ich bin wirklich die absolute Ruhe in Person und werde häufig so als Fels in der Brandung dann auch gerne betitelt. Das mag ich an mir. Ich mag meine Geselligkeit, mein Humor, meine unglaubliche Zuverlässigkeit. Ich bin sehr, sehr zuverlässig, wenn ich will.
Absolut. Wenn ich will.
Also dann, wenn ich mit Menschen oder Projekten oder so bin, wo ich es auch wirklich möchte, ich nehme Sachen schon sehr, sehr ernst. Dann mag ich mein Mama sein oder wie ich Mama war. Ja, doch, so ist ja immer schön, wenn man Dinge auch in der Rückschau betrachten kann. Und meine Kinder sind ja jetzt wirklich schon sehr groß. Und ich mag es, was wir für ein Verhältnis miteinander haben. Und nicht maßgeblich auch dadurch, dass ich sie, glaube ich, ganz gut habe so sein lassen können, wie sie sind. Und ich habe ganz oft gehadert, und eigentlich steigen wir jetzt schon ein bisschen in das Thema ein von heute. Ich habe oft gehadert, weil man mir von außen immer suggerieren wollte, deine Kinder brauchen mehr Führung, deine Kinder brauchen mehr Strenge, du bist zu locker, ich war immer zu. Und da freue ich mich, oder ich glaube, das habe ich wirklich gut gemacht, oder das mag ich einfach an mir, dass ich da so ein Grundvertrauen habe und immer gesagt habe, ihr seid ihr und ihr seid, wie ihr seid, und ihr seid gut, so wie ihr seid. Ich weiß doch gar nicht, wie ihr seid. Das werde ich doch jetzt erst erleben im Laufe der Jahre. Aber ihr seid gut, so wie ihr seid. Ja, doch, das mag ich an mir, genau. Und ich mag meine Haare. Meine Haare mag ich sehr an mir, um nochmal was Irdisches zu bringen. Ich mag meine Haare. Irdische.
Ja, genau. Ich mag deine Haare auch. Ich mag aber noch viel mehr als deine Haare. Ich habe dich ja auch schon mit deinen Kindern so ein bisschen erlebt. Jetzt kenne ich dich ja erst mit, seit deine Kinder erwachsen sind oder fast erwachsen. Krieg da auch einfach ganz viel mit und sag wirklich, das sind wirklich, also für mich ist es so ein bisschen wie, als würdest du jetzt ernten, was du ein Leben lang gesät und begleitet hast. Und eben nicht, da gibt's ja diesen Spruch von wegen, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Du hast einfach die Kinder von allen dreien, was ich so weiß, von allen dreien, da wurde nicht gerüttelt und nicht gezogen, die durften einfach wachsen. Und ich glaube, so sind dann Menschen, wenn sie das einfach dürfen. Und wenn sie, Achtung, unser Thema ist Lernen heute, wenn sie gelernt haben, dass sie geliebt sind, wie sie sind und wie sie sich eben entwickeln. Und Wir haben deine Zuverlässigkeit, möchte ich auch noch was dazu sagen. Also ich kenne dich nur super zuverlässig, freue ich mich natürlich jetzt, weil du magst, dass du das magst. Und die Ruhe, von deiner Ruhe profitiere ich immens, weil ich bin ja nicht unbedingt für meine Ruhe bekannt. Ja, gut, ich habe gut Feuer, weißt du, da geht manchmal ein bisschen viel, ganz schnell, ganz viel. Manchmal explodiere ich.
Das stimmt.
Und da ist
was
das natürlich.
Sehr schön ist.
Ja, das kommt drauf an. Für wen? Und es hat, wie alles, hat es Vor- und Nachteile. Ja. Feuer kann explodieren, Feuer brennt aber halt einfach auch und es wärmt ja auch. Und da ist einfach deine Ruhe, da merke ich so richtig, das ist so ein ganz ausgleichendes Moment. Und für mich ist jetzt zum Beispiel spannend, hast du diese Ruhe, hast du die in dir schon immer oder hast du das gelernt, ruhig zu werden? Womit wir mitten im Thema Lernen wären.
Ja, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass wir so einsteigen, aber ist super, weil das ist ja wieder dieses, dass wir haben hier kein Skript, nach dem wir gehen, sondern es kommt tatsächlich aus uns. Und das ist auch das Gute daran, weil es richtig authentisch und ehrlich ist. Und ich weiß nicht, ob ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass es schon auch, ich habe es auch gelernt, ruhig zu sein. Manchmal fühle ich, ich habe mich lange Jahre selber innerlich nicht so ruhig gefühlt, weil ich mich oft getrieben gefühlt habe. Also Menschen haben immer schon gesagt, du bist ja so ruhig. Und meine Antwort war immer, findest du? Ich empfinde mich gar nicht als. Und ich fühle mich jetzt schon ruhig, weil ich mit mir sein kann. Vielleicht macht es auch das Alter, dass man ruhiger wird. Das war früher nicht unbedingt so, weil ich eine innerliche Grundanspannung hatte. Die habe ich jetzt nicht mehr so und kann auch einfach mal sein und am Meer sitzen und Wellen zählen und ja, einfach so gar nichts machen und einfach in mir ruhig sein oder bei Tätigkeiten, die ich ausübe, in mir ruhig sein. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich habe einen geistig schwerstbehinderten Bruder, den ich auch sehr intensiv begleitet habe. Der ist 10 Jahre jünger als ich. Das heißt, er wurde mir geschenkt, als ich schon eine gewisse Entwicklungsstufe hatte. Und was ich mit ihm gelernt habe, ist halt wirklich ruhig zu sein, total zu beobachten und immer gespannter drauf zu sein, was passiert denn jetzt und was soll mir das sagen? Und da habe ich es gelernt, ich glaube, da durfte ich es üben, sagen wir mal so, dass ich diese Ruhe geübt habe mit ihm, weil es überhaupt nichts gebracht hätte. Also er hat frühkindlichen Autismus und ist auch geistig schwerstbehindert und spricht nicht. Er konnte sich nicht so gut mitteilen, also man musste schon wirklich immer sehr genau beobachten, was meint er jetzt, was könnte er brauchen, was ist und ja, diese Ruhe, die ich hatte, hat sich auch so auf ihn mit übertragen.
Für mich wahnsinnig spannend, weil du jetzt eben gar nicht mehr weißt, wo kommt es eigentlich her? Ist es Anlage oder ist es Umwelt?
Ja.
Und zum Thema Lernen insgesamt würde ich ganz gerne sagen, es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wer schon mit mir gearbeitet hat, weiß, das ist im Prinzip die Frage schlechthin. Hat mich schon immer fasziniert, wie Menschen lernen, vor allem was stört Lernen. Und das ist auch der Punkt, wo ich zu dem ganzen Gewaltthema gekommen bin. Ich bin ja nicht zum Thema Gewalt gekommen, weil ich mich für Gewalt so interessiere, sondern weil ich mich dafür interessiere, wie eben Entwicklung funktioniert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen ganz kurz nur definieren, was ist ein Lernen überhaupt? Weil wenn man das Wort Lernen in den Raum wirft, kommt ganz oft Schule. Ja, man kann auch in der Schule lernen. Das tut man auch. Oft nicht das, was man lernen soll, laut Idee der Erwachsenen. Aber insgesamt geht es ja beim Lernen. Lernen sind im Prinzip Prozesse, die, also wir erzählen jetzt nichts mehr von wegen Neuronen und Synapsen, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder. Wer nicht, bitte einfach mal einen Vortrag von Manfred Spitzer anhören, der erklärt es in jedem Vortrag ganz wunderbar und ich finde auch sehr unterhaltsam und alle anderen Hirnforscher. Im Prinzip geht es beim Lernen da darum, dass man natürlich erwirbt man Wissen, man erwirbt Fähigkeiten und auch Fertigkeiten, gleichzeitig aber auch eben Einstellungen, also Haltungen. Wir reden so oft von Haltung und wir reden auch so oft von Werten. Und diese ganzen Bereiche, dass all das zusammen ist im Prinzip Lernen, ist es immer eine Veränderung hin zu irgendwas. Wenn du das jetzt so erzählst, und ach so, und dann kann man vielleicht noch sagen, was wichtig ist, wir lernen in der Kindheit am allerschnellsten, aber recht oberflächlich. Und je älter wir werden, desto tiefer lernen wir. Und wir reden ja auch oft, ganz oft über die ganz jungen Kinder, auch hier im Podcast. Und deswegen ist es so wichtig, dass in den ersten 3 Lebensjahren, da weiß man einfach, dass da lernen Kinder im Prinzip so viel wie es oder so schnell wie nie wieder in ihrem Leben. Und deswegen sind diese ersten Jahre so unglaublich wichtig. Über die reden wir vielleicht gar nicht. Wir wissen noch nicht, wo uns der Podcast hinführt. Ich glaube nur, das, was du jetzt gerade erzählt hast von deinem Bruder, den hast du beobachtet und du musstest praktisch, es war ein ganz klares Alltagslernen, wo du gelernt hast, wie gehe ich mit ihm um, sodass es gut läuft für uns alle. Und weil du hast ja als junger Mensch keinen Lehrgang gemacht von wegen, was ist feinfühliges Beobachten, sondern das hat das Leben von dir gefordert. Das ist eben dann die Frage, wie lernen wir denn insgesamt? Brauchen wir sowas wie Unterricht? Brauchen wir sowas wie Einheiten? Brauchen wir eigentlich nur das Lernen? Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass ich habe das letzte Mal erzählt, dass ich einen Bootsführerschein mache. Da habe ich jetzt angefangen und es interessiert mich ja nicht die Bohne. Ich finde es ist ja so totsterbenslangweilig. Der Inhalt, also ich bin jetzt bei Kapitel 3, glaube ich, da bitzelt mich überhaupt nichts von wegen emotionales Lernen. Aber was bitzelt mich? Ich will Boot fahren. Das heißt, das Ergebnis ist interessant für mich. Deswegen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das zu lernen. Von wegen, ja, wir brauchen immer Freude am Lernen. Nee, pappalapapp brauchen wir nicht. Wir brauchen, wenn wir erwachsen sind, wenn ich jetzt weiß, ich will damit was erreichen, nämlich nächstes Jahr auf der Adria Bötchen fahren, Delfine gucken und ich will selber Boot fahren. Das ist im Prinzip das, was mich zieht. Und nicht, wie viel, keine Ahnung, PS hat, welcher Motor, das interessiert mich nicht im Ansatz. Aber ich brauche es halt einfach. Nur ich bin erwachsen, ich weiß, wie Lernen funktioniert. Ich kann mir das auch reinpfeifen, ohne dass ich Spaß dabei habe. Ich habe den Spaß am Ende. Das kann aber ein Kind nicht. Das können manche Erwachsene auch nicht, weil dazu brauche ich die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben. Und das ist nicht unbedingt einfach. Kinder unter 4 können es überhaupt oder ganz wenig. Spannend ist für mich, wie lernst denn du? Was lernst du gern? Wie lernst du gern? Und was glaubst du, hält dich zum Beispiel auch ab oder hat dich abgehalten? Also wie ist denn deine Lernkarriere so? Das würde mich sehr interessieren.
Oje, oje. Ja, siehst du, und da kommt es ja schon. Oje, oje. Ne, woher kommt dieses oje, oje? Weil ja, ich glaube, dass ich kann gut lernen und auch Dinge, die mich nicht prinzipiell interessieren. Und in meiner Schullaufbahn, ich bin immer eine sehr gute Schülerin gewesen, bis ich so in der 7. Klasse ging es mir nicht gut. Also da ging es mir seelisch überhaupt nicht gut. Auch durch die Schwierigkeit, die durch meinen Bruder in der Familie war. Mhm. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Das wurde aber nicht gesehen.
Und das ist schon mal genau der Punkt. Ich war eine sehr gute Schülerin, dann ging es mir nicht gut und dann ging es wahrscheinlich auch mit den Leistungen nach unten.
Ganz genau, mit den Leistungen ging es komplett nach unten. Ja. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mich einfach nur gesehen hätte. Ich weiß noch, ich war in Mathe immer eigentlich gut, bis auf diese Zeit. Da habe ich sehr boykottiert und hatte nur noch 5. Und dann hatten wir eine ganz kurze Zeit einen Mathelehrer in der Vertretung und der hat es aber geschafft, irgendwie mich zu sehen. Gar nicht mal unbedingt nur positiv, aber ich hatte seine Aufmerksamkeit. Dann hatte er irgendwie so einen Spruch gemacht, ich weiß es noch ganz genau, ich hatte wieder eine 5 geschrieben. Er hat so meinen Ehrgeiz geweckt und da habe ich gesagt, naja, wenn ich will, kann ich auch eine 1 schreiben. Ich habe seine Aufmerksamkeit dadurch bekommen und die wollte ich eine Zeit lang halten. Und ich habe dann die Arbeit da drauf auch 1 geschrieben. Mhm. Ich habe das noch zu Hause bei mir liegen, also einfach, weil ich das so als Vergleich so schön fand. Danach ging es wieder runter. in der Zeit hätte ich jemanden gebraucht, der mich im Ansatz gesehen hätte. Und dann
eine Beziehung.
Eine Beziehung auf jeden Fall. Ich weiß,
also eine positive,
Positive. Mit diesem Mathelehrer war es noch nicht mal eine positive. Also er hat mir nicht geschadet oder mich irgendwie komplett fertig gemacht, aber er hat es geschafft, dass ich das Gefühl habe, ich werde von ihm gesehen. Und dadurch fühlte ich mich herausgefordert. Er hat eine gewisse Begeisterung in mir geweckt für etwas. Das war meine Begeisterung dafür, dass ich es ihm zeigen wollte. Das war keine Begeisterung für Mathe, das war keine Begeisterung für den Stoff, aber es war eine gewisse Begeisterung, so wie für dich ja jetzt auch nicht das, was du lernst, begeisternd ist, sondern wofür du lernst. Also dafür, dass du mit dem Boot fahren möchtest und du machst ja auch den großen Führerschein, um ja auch dort fahren zu können, wo du möchtest. Und dass dich diese Begeisterung daran hält, auch wirklich zu lernen.
Ja gut, wir werden sehen, ob die Begeisterung auch stabil genug ist. Das dauert ja jetzt dann relativ lange. Das wird sich dann noch zeigen. Das ist eben diese Geschichte mit Begeisterung und Motivation und dann Disziplin. Gell? Motivation ist da, Begeisterung auch, Disziplin. Ihr werdet es erfahren.
Genau.
Mach Fotos, die Podcast-Fotos. Nein, und das mit deinem Mathelehrer ist aber ein ganz, ganz spannendes Beispiel, weil es geht ja im Prinzip, geht ja allen Kindern so. Kinder lernen ja nicht, wenn jemand von Mathe nicht begeistert ist, lernen die ja nicht Mathe, jetzt sind wir schon wieder in der Schule, schau, weil sie Mathe so toll finden, das machen die, die Mathe toll finden, alle anderen kriegen es halt irgendwie hinter sich. Wenn die jetzt aber zum Beispiel auch in den Schulen sind wir wieder bei Gewalt, wenn die jetzt beschämt werden und so weiter oder wenn immer jemand sagt von wegen, es ist falsch, dann werden die immer unsicherer, immer schlechter, immer verkrampfter und das weiß man eben auch, wenn ich Angst habe, Angst ist das Allerschlimmste, also der größte Faktor, der Lernen verhindert. Es gibt die, das werden manche sagen, das stimmt nicht, man lernt auch mit Angst, ja, tut man, das nennt sich aversives Lernen, das ist die Geschichte mit der Duschwand vom letzten Mal oder mit der Hand auf der heißen Herdplatte. Wenn ich Schmerz erfahre, wenn was ist, dann lerne ich ganz schnell, was ich nicht mehr tun werde, nämlich an die Duschwand rennen oder auf die heiße Herdplatte langen. Ich lerne aber nicht, was ich tun will. Das heißt, wir können natürlich mit Strafen lernen, können aber mit dem Gelernten nichts anfangen. Also so viel auch für alle, die noch der Meinung sind, dass man Kinder autoritär erziehen kann und mit Lob und Strafe drangsaliert. Das geht, funktioniert super, sind die bestangepasstesten Kinder und die unglücklichsten Erwachsenen danach. Also wenn man das möchte, kann man das machen, aber dann darf man sich auch dementsprechend fühlen, wenn man dann als Erwachsener sieht, wie es einem Kind geht. Und da denke ich jetzt an deine Kinder. Da weiß ich jetzt, dass du nicht autoritär mit ihnen warst, dennoch gleichzeitig sehr klar und geradlinig. Ich glaube, das ist eben auch jetzt ein Stück weit, wo ich gemeint habe, mit Ernte, deine Kinder lernen gern. Ich weiß schon von allen, was sie richtig gut machen, was sie gut können, wo sie Freude dran haben. Und für mich hat Lernen und Freude, deswegen gibt es auch das Lernmeer. Ich weiß einfach, dass es eigentlich nichts Geileres gibt, wie wenn man gelernt hat, dass Lernen wahnsinnig Spaß macht und totale Freude macht. Wie gesagt, mein Bootsführerschein macht mir momentan überhaupt keine Freude, überhaupt keinen Spaß, aber ich sehe mich halt schon über die Wellen brettern. Das ist der Spaß, der dann kommt. Das ist eben jetzt die Frage, wie kann man denn Menschen Situationen gestalten, dass ihnen Lernen Freude macht? Und da sind wir mitten in den Beziehungen. Es gibt eine Riesenstudie, die hat auch hier jeder schon gehört, die Hattie-Studie, das ist so eine Metastudie, da hat man geguckt, was hat denn den größten Einfluss auf Lernen überhaupt? Oh Wunder, es sind die Menschen. Also das ist auch dieser ganze Digitalisierungswahnsinn, der jetzt da ist und der eventuell wichtig ist, eventuell auch nicht. Das bringt uns nichts. Kinder werden nicht glücklich durch Tablets und Whiteboards. Sie brauchen immer noch die Beziehung zu den Menschen. Und zwar, das ist das Einzige, was wirklich trägt. Dadurch kann sich vielleicht oder entwickelt sich dann auch Freude. Ich habe übrigens auch eine katastrophale Schulkarriere hinter mir. Ich war auf 5 verschiedenen Schulen. Ich habe alle Schulabschlüsse, die es gibt, Quali, Realschule, Abitur, sehr gute und sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist auch, aber letztendlich kann ich darin wieder sehen, das ist das, was mich zum Thema Lernen gebracht hat, warum ich das so spannend finde. Hattest du denn irgendwo total freudvolle Lernergebnisse.
Absolut. Ich bin schon auch gerne in die Schule gegangen und hatte sehr freudvolle Erlebnisse, die dann so mit der Pubertät eingebrochen sind. Das ist ja auch die Zeit, wo tatsächlich das Gehirn wegen Umbaus geschlossen ist. In der Zeit hat man es geschafft, nicht meine Lernunwilligkeit, die ich dann zu der Zeit gezeigt habe, die aber auch ein Hilferuf war, zu sehen, sondern man hat es mit mir als Person festgemacht. Ich habe nicht mehr funktioniert, wie man mich haben wollte, und damit wurde ich ja auch aussortiert. Also ich bin das eine Mal auf dem Gymnasium sitzen geblieben, das Jahr später drohte ich wieder sitzen zu bleiben, und da es nicht ging, wurde ich einfach von der Schule geschmissen. So. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut, meine Eltern waren damals, mussten die nach Kroatien, ganz überraschend, und ich blieb auf einmal ohne, ich war 14 und blieb ohne Schule. Und dann sollte ich auf eine Realschule wechseln und dann quasi, ich glaube, es war die siebte Klasse, nochmal machen. Und ich habe gesagt, ich mach die doch nicht zum dritten Mal, auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich schon mittlerweile die Älteste und auch körperlich recht weit entwickelt. Ich werde nicht nochmal in die. Und dann kam aber auch so wieder mein Überlebenswille und mein, ich will das schaffen. Ich hatte mir dann eine Schule ausgesucht und habe gesagt, da möchte ich hin, aber ich möchte auch in die achte Klasse kommen. Und meine Eltern waren ja nicht da. Gut, meine Eltern waren für solche Dinge eh nicht unbedingt verfügbar. Die hatten andere Sorgen, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich habe mich dann aufgemacht, bin dann dahin und habe gesagt, so, ich bin die Claudia und ich möchte jetzt hier zur Schule gehen und auf gar keinen Fall werde ich die Klasse noch mal wiederholen. Und der Direktor, der fand das irgendwie ganz spannend, dass ich da so mutig vorspreche. Und ich habe gesagt, aber schauen Sie mal, geben Sie mir doch wenigstens eine Chance, weil wenn ich bis zum Halbjahr bewiesen habe, dass ich es kann, lassen Sie mich in der achten Klasse. Und wenn ich bis zum Halbjahr bewiesen habe, dass ich es offensichtlich nicht kann, dann muss ich halt wieder in die sieben. Und er so, ja, das ist ein Deal. Und er hat sich darauf eingelassen, dass dass das auch ging, weil es sind ja auch Vorgaben, die das Schulministerium macht. Aber ich durfte in die achte Klasse. Und das hat mir wiederum so einen Ansporn gegeben. Ich war wirklich fast Klassenbeste zum Halbjahr. Hat danach ein bisschen nachgelassen. Aber da war ich, und er war auch ganz stolz auf mich und hin und her. Es hat ein bisschen nachgelassen, aber ich habe die Schule gut zu Ende gebracht und bin dann auch weitergegangen und so. Das war dann alles okay. Aber ich brauchte halt die Motivation. Und ich würde gerne, obwohl du gerade gesagt hast, das ist total spannend, wolltest du jetzt dazu was sagen? Weil ich wollte nämlich doch noch mal auf meine Kinder bei mir in der Betreuung. Aber da kann ich ja vielleicht gleich noch mal drauf.
Ja, was ich total spannend finde, ist eben diese Motivation und diese Stärke, die du trotz allem hattest. Auch gerade, wo du sagst, Pubertät, und es war eine ganz schwierige Zeit. Ja. Und da hinzugehen und zu einem Schulleiter zu sagen, hören Sie mal zu, ich hätte hier einen Vorschlag, das finde ich unglaublich. Und das sind eben Fähigkeiten, die kann man jemandem nicht lehren. Und da bin ich auch wieder bei den Kindern. Gehen wir mal zu den Kindern. Es ist halt nicht möglich, dass die Skills, die ich ganz, ganz dringend brauche im Leben, sowas wie Rücksichtnahme, Bedürfnisaufschub, auch Höflichkeiten ein Stück weit, also soziale Anpassung, das will immer keiner hören, aber wir brauchen, um in einer Gesellschaft zu leben, eine gewisse soziale Anpassung. Das kann ich nicht im Stuhlkreis lernen. Das kann ich auch nicht im Schulfach Glück lernen. Das sind Dinge, die lehrt mir das Leben, und da muss ich eben ausprobieren dürfen. Und da brauche ich Erfahrungen, und da muss ich auch mal gegen die Wand laufen. Und das Beispiel eben, das finde ich so fantastisch. Du hast so viele schlechte Erfahrungen gemacht in der Pubertät, dann in der Schule, und trotzdem hattest du den Schneid, auch wenn deine Eltern sich darum nicht kümmern konnten, zu sagen, ich nehme das jetzt mal selber in die Hand. Du wusstest, was du willst, du wusstest, was du nicht willst. Und das sind eben Dinge, die sind so wichtig, dass man die lernt im Leben. Damit sind wir nicht geboren. Das müssen wir lernen. Mir kommt es viel zu kurz, dass wir über solche Fähigkeiten überhaupt nicht wirklich sprechen. Wir sprechen immer noch von Fächern, wir sprechen immer noch von Mathe-Noten, aber wie wichtig das ist, dass ein Mensch sich behaupten kann, dass er weiß, in welche Richtung er gehen will, oder zumindest, dass er sagt, lass es mich mal ausprobieren, wie in deinem Fall, und ich werde dann schon merken, wenn ich scheitere, dann hat das eine Konsequenz. Ja. Und das sind doch die Dinge, die wir jeden Tag brauchen im Leben. Und auch da dieses Vertrauen, das du in dich hattest, Von wegen, ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass ich es kann. Mhm. Wenn wir das schaffen, dass die Menschen das von sich glauben und so von sich denken, ja, dann haben wir es doch geschafft. Dann brauche ich mich nicht mehr über die 5 in Mathe aufzuregen, weil ich weiß, okay, dieser Mensch wird den Weg gehen, der für ihn gedacht ist oder den er sich aussucht. Aber jetzt erzähl mal von deinen jungen Kindern.
In einem der letzten Podcasts hast du gesagt, dass Kinder, und man weiß ja auch, wenn man dich kennt und auch deine Bücher kennt, wofür du stehst. Und du hast gesagt, dass viele Kinder zu arg in Watte gepackt werden. Also auf der einen Art wird denen unglaublich viel zugemutet, nämlich vielleicht auch Dinge, zu denen sie überhaupt noch nicht in der Lage sind, nämlich für mich in großen Gruppen alleine klarzukommen. Das ist etwas, wo Kinder häufig wirklich absolut überfordert sind. Und auf der anderen Seite wird ihnen aber der Hintern überall hingetragen. Alles wird abgefangen, alles wird abgenommen. Also Kinder können auch keine eigenen Erfahrungen machen. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor, dass auch das schlechte Gewissen, was auch bei den Eltern entsteht, häufig dazu führt, dass Kinder zu viel in Watte gepackt werden, auf der anderen Seite ihnen aber viel zu viel zugemutet werden, womit sie alleine nicht klarkommen. Ja. Und jetzt bin ich bei den ganz Kleinen, weil wie gesagt, wir sind für gute außerfamiliäre Betreuung und dazu gehört für mich, dass Kinder gesehen werden, dass wir so ein Setting bieten können, dass ein Kind gesehen werden kann in seiner ganzen Individualität. Ich glaube, dass jeder Mensch mit allen Fähigkeiten, die er für dieses Leben hier braucht, auf die Erde kommt. Und wir, die Umgebung sind, wo dieser Mensch diese Fähigkeiten ausbilden kann, sich erproben kann, aufgefangen wird, emotional gestärkt wird, aber auf gar keinen Fall zu einem Objekt gemacht wird, sondern hey, wer bist du? Also wirklich mit Neugierde hingehen, wer bist denn du? Was brauchst denn du? Ich habe meine Kinder in der Betreuung, die sind alle unterschiedlich, alle. Und jedes Kind braucht was anderes. Ich könnte gar keine Einheitlichkeit dort machen. Wir haben immer ein gleiches Ritual zum Frühstück. Ich gucke immer, was brauchen die jetzt? Vielleicht mache ich es jetzt nach dem Urlaub sogar anders, weil die auch größer geworden sind. Die brauchen natürlich den absoluten Rahmen und die Struktur. Aber innerhalb dessen sind alle unterschiedlich. Und das Allerwichtigste ist, dass diese Kinder gesehen werden, dass sie die Möglichkeit bekommen, Dinge auszuprobieren. Dass sie so sicher sind, dass ich hinter ihnen stehe. Ich bin zwar nicht die Mama, aber die Tauti ist für die Zeit, die Kinder nennen mich immer Tauti, die Tauti ist für die Zeit, wo Mama nicht da ist oder Papa nicht da ist, ist sie auch okay, die macht das gut und ich fühle mich hier sicher. Und dann kommen die in so ein Spiel, wo die auch so unbeobachtet Dinge ausprobieren können, aber wissentlich, dass sie aufgefangen werden, wenn irgendetwas ist. Es reicht aber ein kleiner Blick zu mir, den ich sehe, wo ich sofort drauf eingehe, wo ich sofort sehe, ist er fragend, ist er ängstlich, ist er staunend? Ja. Was ist damit? Ja. Und dieses Kind von mir eine Rückmeldung bekommt, weil wir sprechen ja auch von den Kleinsten, also von den Kindern, die sich auch später an diese Interaktion rein kognitiv überhaupt nicht mehr erinnern können. Das heißt, es speichert sich auf der Festplatte ab, sowieso fürs ganze Leben, aber sie haben kognitiv ja gar keinen Zugriff darauf. Und da ist es mir so wichtig, dass die Kinder das Gefühl bekommen, sie können sich entfalten und sie werden nicht von mir zu einem Objekt gemacht, dass ich eine Erwartung an sie habe, die sie erfüllen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so kompliziert ausgedrückt habe, aber für mich ist es ganz wichtig, dass jedes Kind in seiner Individualität gesehen wird. Und ich höre schon den Aufschrei. Wie soll denn das gehen? Wir haben ja, und mein Gott, kann ich alles verstehen, ändert aber nichts daran, dass Kinder das brauchen.
Es verändert vor allem nichts daran, dass sie sonst nicht lernen können. Sie brauchen halt einfach, den Spruch gibt es überall zu lesen, Bindung kommt vor Bildung. Wenn die Bindung nicht stabil ist, dann wird Lernen ein Problem. Und zwar einfach dadurch, dass Kinder, die sich nicht sicher fühlen, ganz viele Angstmomente haben. Und Angst und Langeweile und Überforderung und Unterforderung stören Lernen. Weil es immer eine Beziehung gibt zwischen Lernen und Emotionen. Und deshalb können zum Beispiel, bleiben wir mal bei deinen bei deinen jungen Kindern, die sind ja alle unter 3, ja. Die können im Prinzip nur an der Welt interessiert sein und ihre Neugier dann auch zeigen und die du ja auch unterstützt dann in dem Moment. Und die Kinder können nur Herausforderungen annehmen, wenn sie dich als Basis haben, weil eben jetzt dann die Eltern nicht da sind, bist du die Basis. Ja. Und das ist natürlich oft ein Problem, wenn mit zu wenige Erwachsene, zu viele Kinder, dann geht es irgendwann einfach nicht mehr. Das ist Menschen nicht mehr möglich. Niemand auf dieser Erde, den Satz wiederhole ich auch gern nochmal, es gibt niemanden, der, ich sage jetzt mal, nur 8 Kinder U3 so gut individuell begleiten kann, dass jedes Kind sich die ganze Zeit gesehen fühlt. Das funktioniert einfach nicht. Das schaffen Menschen nicht. Das müssen die aber auch gar nicht schaffen, weil es geht ja nicht, dass alles immer zu 100% läuft. Da gibt es oft dieses gut genug reicht auch. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon mal gebracht. Es reicht mir nicht, wenn jemand ein Flugzeug gut genug fliegt. Und ich möchte auch nicht, dass eine Operation irgendwie gerade so gut genug läuft, sondern dass da bitte jeder in seinem Beruf jeweils auch ein bisschen mehr wie gut genug bitte. Manchmal ist gut genug in Ordnung, aber die ganze Zeit, finde ich, ist es das nicht. Das ist mir ein bisschen zu niedriglevelig alles. Gerade im professionellen Bereich dann einfach.
Ich wollte gerade sagen, das ist bei den Eltern. Also ich glaube, die Eltern dürfen sich ein Stück weit entspannen. Ja, und da gilt das ist vielleicht, eine genau, aber nicht im professionellen Kontext, da bin ich ganz bei dir.
Ja, da will ich, ja, also es gibt ja auch nicht nur gut genug Gehalt. Also jeder will ja auch 100% des Gehaltes, das ja, auf seine, genau. in seinem Arbeitsvertrag steht. Also wenn ich nur 70% Leistung bringe, warum kriege ich denn dann 100% Geld? Also das passt irgendwie auch nicht so ganz. Oh, da könnte es Prügel geben, ist mir aber egal. Her damit.
Alles gut.
Das ist einfach meine Meinung. Ich finde es wirklich hochproblematisch. Diesen Trend, den wir gerade haben, nur ja nicht zu viel arbeiten, gell? Also ja nicht zu überanstrengen, finde ich ein bisschen schwierig. Ist übrigens, hat jetzt gar nichts mit Burnout zu tun. Burnout ist nicht, hat nichts mit dem Arbeitspensum zu tun. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber da machen wir einen eigenen Podcast. Da habe ich auch einen Gast, den wir da einladen können, der sich mit Burnout gut auskennt. Ja, genau, das wollte man sagen. Irgendwann laden wir, haben auch ein paar Gäste, so, mit denen wir mal sprechen wollen. Ich glaube einfach, wenn wir lernen mit Emotionen und es funktioniert nur mit Emotionen, dann brauchen die Kinder mindestens das Gefühl, dass sie sich irgendwo sicher fühlen. Da haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, wie wichtig dieses Vertrauen, wie wichtig diese Sicherheit ist. Und dann funktioniert Lernen in jedem Alter, aber immer auch durch Wiederholen. Das heißt, ich muss es immer wieder erfahren. Es reicht nicht, wenn es mir mal... Also nimm mal deine Kinder, dein Beispiel mit dem Frühstücken zum Beispiel. Die wissen jetzt, von wegen so und so läuft das Frühstück bei der Tauti ab. Das haben sie gelernt durch die Wiederholung von x-mal Frühstücken. Und jetzt sagst du gerade, du machst es nach den Ferien vielleicht anders, weil die Kinder älter geworden sind. Das heißt, du hast wieder beobachtet, sie brauchen was anderes, weil eine andere Zeit eventuell, weil sie früher oder später, wahrscheinlich eher später müde sind. Und es wird für die Kinder aber eine Umstellung sein. Das heißt, sie müssen jetzt wieder neu lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Und je besser sie schon Situationen gemeistert haben, desto einfacher wird es jetzt sein, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und du wirst sie ja auch begleiten. Und du hast gerade gesagt, das fand ich ganz wichtig, dass du sie sehr individuell begleitest. Und wenn wir das schaffen, das ist Inklusion. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Und dann ist es egal, ob das bei deinem Bruder ist, der eine schwere geistige Behinderung hat, oder ob das ein Mensch ist, der Es ist sogar völlig egal, in welchem Alter der Mensch ist.
Ganz
Inklusion
genau.
ist nichts anderes, wie ich schaue hin, wer bist du, was brauchst du, und jetzt schauen wir, dass wir möglichst viel davon erfüllen können. Und die Idee, dass wir jeden Menschen immer alles erfüllen, das ist so blauäugig, bin sogar ich nicht.
Dieses Thema ja. Inklusion, Anke, ganz kurz. Ich habe tatsächlich lange, also als das so on vogue war und in aller Munde und überall wurde das eingeführt und da wurde so viel drüber geredet, und natürlich habe ich mich da sehr mit auseinandergesetzt, viel gelesen, Fortbildungen besucht und so. Für mich hat sich das aber lange nicht erschlossen, was denn daran jetzt das Neue sein soll. Und dann habe ich eine Zeit lang gedacht, wieso verstehe ich das denn nicht, was die da jetzt alle jetzt so einen riesen Bohai drum machen? Und irgendwann habe ich es verstanden. Für mich war das immer schon so normal, dass ich jetzt diesen riesen Hype da drum überhaupt nicht kapiert habe. Weil ich sagte, ja, ist doch normal, dass wir das so machen. Was ich interessant fand, und das finde ich auch heute noch sehr interessant, wie die Dinge benannt werden, wie man das auseinanderdröselt. Aber für mich war das immer schon so klar, dass Menschen nur so gesehen werden können, dass jeder Mensch dazugehört, und ich gucke, wie kann ich das bewerkstelligen. Manchmal geht es auch nicht. Ne? Das ist
ja,
auch, gehört auch dazu. Aber wie kann das gehen? Das ist auch heute beim Mittagessen. Wir sind sehr viele Leute hier gerade in unserem Sommerhaus und es werden irgendwie gefühlt immer mehr. Und wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir an einen Tisch passen, und überlegen gemeinsam, wer kann wo sitzen. Da sind ältere Menschen, da sind sehr junge Menschen, und wir machen das passend, solange alle bereit sind, daran mitzuarbeiten.
Ja, aber genau das ist es. Schau mal. Und du hast es aber wahrscheinlich durch deinen Bruder. Deswegen habe ich gesagt, Anlage oder Umwelt. Und es war, früher wurde der ja ganz stark getrennt. Es gab ja eine Zeit, wo man dachte, okay, es ist alles Anlage, also alles im Erbgut. Und es ist egal, in welcher Umgebung ein Mensch ist, es ist eh schon klar, ob der was aus dem wird oder nicht. Die andere Sichtweise gab es auch. Auf sowas brauchen wir jetzt gar nicht groß eingehen. Wichtig ist einfach, wir wissen mittlerweile, man kann es überhaupt nicht trennen. Es ist ein Wechselspiel. Und ich denke dann oft, es ist auch so, dass ähnlich wie das Wechselspiel, da gibt es ja auch noch so Menschen von wegen, ja, das, also körperliche Krankheiten, wenn ich mir ein Bein breche, dann ist das ganz dramatisch und dann kann ich das auch ernst nehmen. Wenn ich mir aber meine Seele breche, sprich, wenn ich in Depression zum Beispiel komme, dann ist das nicht wirklich so dramatisch, weil das kann man nicht fassen, das ist halt so nur so ein bisschen eingebildet. Da verändert sich gerade auch was, aber auch gerade so vielleicht in der Generation meiner Eltern zum Beispiel. Also wenn du da irgendwie von wegen, ja, das ist eine psychische Erkrankung, ja, eine psychische Erkrankung, klar, heute haben sie ja alle psychische Erkrankungen. Das wird dann auch oft so bespöttelt. Wir wissen aber mittlerweile ja auch, man kann halt Körper und Psyche nicht trennen. Auch das ist ein Wechselspiel. Und ich sage immer, das eine ist die Hardware, das andere ist die Software. Und das spielt zusammen. Mir hilft der ganze Computer nichts, wenn da nichts draufgespielt ist. Wenn ich ans Thema Lernen denke und denke jetzt an deinen Bruder, du hast halt ganz, ganz früh Inklusion schon gelebt. Du hast da nie drüber nachgedacht. Du hast das Wort dafür gar nicht gehabt. Es war aber schon immer klar, von wegen, wir werden die Situation so gestalten, dass es irgendwie für jeden passt. Das heißt nicht, dass es perfekt wird. Das braucht es auch nicht. Aber wir diskutieren, wir überlegen uns, wie können wir Situationen gestalten. Und wenn wir so ins Leben gehen und schauen von wegen, mit wem sitzen wir am Tisch, egal wo, ob im Kindergarten, in der Krippe oder bei dir jetzt im Ferienhaus. Also ist ja kein Ferienhaus, ein richtiges Haus. Dann leben wir doch so, dass jeder sich wohlfühlen kann, und dann kann nämlich auch jeder gut lernen. Und ich glaube, dass das die Magie auch, wenn wir jetzt nochmal ans schulische Lernen schauen, darum geht's in den Schulen, die sich ja momentan gerade wahnsinnig verändern. Es geht nicht um die perfekten Whiteboards. Es geht darum, dass ich schaue, was braucht welches Kind? Wie kann das einzelne Kind gut lernen. Und es hat doch noch nie funktioniert, dass alle zur gleichen Zeit genau das Gleiche machen und dann zur gleichen Zeit abgefragt werden. Das funktioniert für 5% ungefähr gut. Das ist tausendfach nachgewiesen.
Es ist auch so gemein. Es ist so, so, so gemein, weil man auch alle Kinder in eine Form presst. Und es gibt einfach die unterschiedlichen Kinder. Und auch wenn ich weiß, wir trennen nicht zwischen Jungs und Mädchen, alles ist, ne? Also gerade diese Debatte. Und nichtsdestotrotz erlebe ich, ich spreche jetzt nur mal von dem, was ich so erlebe, erlebe ich es sehr häufig, dass zum Beispiel die Jungs sich viel, viel mehr messen, viel mehr in Bewegung sind, viel mehr, ne, Mädels zwischendurch auch, aber es ist so meine Wahrnehmung. Und es wäre fatal, aber lassen wir jetzt mal das Geschlecht weg, nehmen wir mal die Kinder, die sich messen wollen, die sich, die auf die wollen, sie müssen sich bewegen, die können auch am besten lernen, wenn sie sich bewegen. Und die presse ich jetzt dahin, dass ich sage, du setzt dich jetzt dahin und ich erzähle dir was und das ahmst du nach. Und die können das aber gar nicht. Das ist so gemein, dass sowas gemacht wird. Und wenn diese Kinder dann ja anfangen, hibbelig zu werden oder so, dann werden sie aussortiert, dann werden sie, kriegen den Stempel auf die Stirn, dann kriegen die irgendetwas, und das macht tatsächlich das Lernen nicht leichter, weil ja deren Umgebung maßgeblich gestört wird. Und wenn dann die Kinder schon Angst haben, irgendwo hinzukommen, in einer Angst können sie sowieso nicht lernen oder vor dem Versagen, und wissen, wie häufig höre ich das von Kindern, ich kann das sowieso nicht. Ich kann das ja nicht.
Ja, genau.
Und dann sagt, ja, Moment, wer sagt denn, dass du das nicht kannst? Probier es doch mal aus. Und das wirklich beim Kind auch beizubehalten. Und wo du eben sagtest, auch diese ganzen sozialen Skills, wie kommt ein Kind in der Gesellschaft zurecht? Natürlich müssen Kinder lernen, Höflichkeit, bla bla bla. Aber das lernen die aus der Nachahmung. Die im Grunde genommen können wir uns total entspannen. Wenn wir die richtigen Vorbilder sind, dann werden unsere Kinder auch so, wie wir sind. Ich kann noch so viel Ordentlichkeit predigen und noch so viel von den Kindern verlangen. Wenn ich es aber nicht vorlebe, werden die Kinder es nicht werden. Und das ist auch so schön im Laufe der Zeit. Egal, was man sagt, am Ende wird das Kind ja doch sehr ähnlich. Dieser Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das ist ja auch nicht von ungefähr. Also wir dürfen Vorbilder sein. Wir dürfen selber auch unsere Emotionen. Also früher hat man ja auch immer gerne Dinge unter den Teppich gekehrt. Auch so diese Generation derer, die nichts zugeben können, dass es psychische Erkrankungen oder so gibt. Das war ja auch die Zeit des Teppich hoch, alles drunter, Teppich drauf.
Ja.
Maximal, pass mal auf, wenn der Papa nach Hause kommt, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. So, aber mal, es wurde über nichts gesprochen. Und das ist ja tatsächlich auch über Generationen weitergegeben. Und dieses Miteinanderreden und die Kinder ermutigen, sprich über deine Gefühle. Es ist in Ordnung, Gefühle zu haben. Und du bist auch gut mit deinen Gefühlen. Mit all deinen Gefühlen bist du gut, so wie du bist. Und das fängt ja bei den Kleinen an. Ich meine, in fast jeder Kita gibt es einen stillen Stuhl, auch wenn es viele sagen, dass dem nicht so ist. Ich beobachte es anders.
Ja, das beobachte ich ganz anders. Ich war jetzt, bevor ich die Sommerpause begonnen habe, war ich in sehr vielen Kitas. Und ich gehe jetzt ab Anfang Oktober, ich habe relativ viele Prüfungen, die ich dieses Mal selbst mache. Ich bin sehr gespannt, was ich alles sehen darf. Stiller Stuhl beobachte ich weniger, aber dieses Raussitzen in die Garderobe, also es werden immer noch ganz viele Kinder.
Ja, dann stille Garderobe, nenn es, wie es willst.
Naja, einfach Ausschluss halt. Nee, aber Ausschluss einfach, ne? Gruppenausschluss. Ja. Es gibt ganz wenige Einrichtungen, in denen das nicht praktiziert wird. Das ist schon mal, also sind wir wieder voll im Thema mit Gewalt und eben dann auch Angsterzeugung und Beschämung. Da wird Lernen hochproblematisch. Ich wollte aber noch über was anderes, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war das? Ich weiß es nicht mehr.
Vielleicht kommt es ja gleich nochmal.
Ja, das wahrscheinlich.
Ich habe darüber gesprochen, Nachahmung, dass Kinder aus der Nachahmung lernen, dass wir die Vorbilder sind.
Ja, genau, ich weiß es wieder. Genau. Okay. Ich weiß wieder. Du hattest gesagt, der Umgang mit Gefühlen. Und genau das sind die Dinge, das müssen wir lernen. Auch das ist uns nicht angeboren.
Nein.
Welche Gefühle gibt es überhaupt? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Dann bin ich mein Gefühl oder denke ich mein Gefühl oder was mache ich mit so einem Gefühl? Das ist so wichtig und das haben eben Generationen vor uns. Da war das einfach, es war eine andere Zeit. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir nicht über Zeiten urteilen, in denen wir noch gar nicht gelebt haben. Das war halt einfach so. Wir haben doch mit dem, Achtung Claudia, mit dem Hier und Jetzt genug zu tun. Ich kann doch nicht die Zeit verändern, die vor 80 Jahren mal war. Ich kann nur schauen von wegen, okay, was ist aus dieser Zeit geblieben? Mit was haben, was beeinflusst uns davon noch? Möchten wir das noch? Möchten wir das nicht? Da kann ich mit umgehen. Aber nicht mit dem, was längst, da gibt es so ein Sprichwort über verschüttete Milch, brauche ich mich nicht mehr aufregen.
Ja, genau.
Also in meinen Augen ist es auch wirklich so. Wie gesagt, wir haben genug zu tun, dass wir die Schulen und die Kitas so gestalten, jetzt, heute so gestalten, dass es den Kindern gut geht. Und jetzt wissen wir eben auch, dass diese Programme, die abgespult werden, die Fächer, die es gibt, wenn das alles so getrennt voneinander behandelt wird, und das weiß man, also die Neurobiologie ist da wirklich gut, auf einem guten Level, das ist auch noch nicht alles so fix, wie wir immer so tun, als wäre es schon alles fix, von wegen, ja, wir machen das alles nach der Hirnforschung, also die Hirnforschung, nicht umsonst heißt Forschung und nicht Wissung, ja? Also da wird auch noch geforscht.
Hirnwissung.
Und naja, das ist ja oft, wird es ja so von wegen, ja, so ist es und nicht anders. Da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Das habe ich in den Vorträgen mittlerweile auch drin. Es gibt immer noch ganz, ganz viele aktuelle Bücher, in denen von Rechts- und Linkshirnigkeit gesprochen wird. Von wegen, das ist eher der kreative und der rationale Typ. Das ist ein totaler Schwachsinn. Das gibt es nicht von wegen ein rechter und ein linkes Hirn mit Schwerpunkt. Das ganze, das Gehirn sind mehrere Areale, das sind die sogenannten also Brodmann mit D wie doof, der hat es erfunden. Das Gehirn hat verschiedene Areale, die verschiedene Zuständigkeiten haben, aber es arbeitet immer das ganze Gehirn zusammen. Und man kann nicht sagen, von wegen, das ist dieser Typ und das ist dieser Typ. Ich schlage mittlerweile, ich habe ein ganz neues Buch, ich sage den Titel jetzt nicht. Das habe ich angefangen zu lesen, eines meiner 25 Bücher auf Seite, weiß ich nicht, habe ich gelesen, typische Rechtshirnigkeit. In dem Moment habe ich mir gedacht, so, scheiße recherchiert, habe ich das Buch zugemacht, kommt auf meine Ich-werf-dich-weg-Bücher, stapel ich, ich entsorge auch Bücher. Das ist einfach, das wird immer noch in der Welt verbreitet, dass es diese Typen gibt. Und es macht auch Probleme, weil wenn ich zu einem Kind mal sage, naja, du bist eher so der rationale Typ, wahlweise eher so der kreative. Ja, wenn ich zu einem Kind sage, du bist eher kreativ, dann geht doch im Prinzip die Schublade zu bei, ich kann Mathe. Dann sagt das Kind doch sofort, naja, ich bin eher so kreativ, Mathe kann ich also nicht. Also auch sowas, ich wäre da so vorsichtig mit diesen Einteilungen. Ich habe jahrelang im Lernmeer Intelligenztests durchgeführt, weil ich ja mit hochbegabten und hochsensiblen Kindern und Familien auch viel arbeite. Da gibt es eine ganz aktuelle Geschichte, wie wahnsinnig stark sich der Intelligenzquotient in den ersten, sagen wir mal, in den ersten 10 Jahren, aber man kann sogar noch sagen, in den ersten 20 Jahren, wie extrem der schwankt, auch ohne, dass man großartig jetzt irgendwie ein Kind zum Beispiel führt, im Sinne von, es muss viel lernen und so weiter, oder sehr, sehr eng begleitet, sagen wir es mal so rum. Ich habe aufgehört, Tests zu machen. Ich kann es nicht mehr verantworten, seit ich das weiß. Und das weiß ich erst seit einem halben Jahr. Das sind brandaktuelle Forschungen. Das heißt, wenn ich ein Kind messe mit, sagen wir mal, ich messe ein 8-jähriges Kind und da kommt raus zum Beispiel 130, das wäre so die Grenze zur Hochbegabung geht ab 130 ungefähr los, also plus minus, sage ich jetzt ganz bewusst plus minus, und ein halbes Jahr später hätte das Kind 120. Das macht was. Und wenn ein Mensch erfährt, dass er hochbegabt ist und sich mit dem Thema nicht wirklich auskennt, dann macht es auch was. Es macht oft was mit einer ganzen Familie. Und das ist auch ein ganz, ganz heißes Thema.
Ja, aber schau mal, welche Sachen das Lernen beeinflussen. so wie es dann weitergeht. Also du gibst jemandem quasi eine Diagnose, du gibst jemandem eine Information, du gibst jemandem ein Etikett. So bist du.
Ja.
Und schon richtet sich alles und das ganze Augenmerk und alles richtet sich danach aus. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass nicht Diagnosen und so auch sehr sinnvoll sein können, weil die können Kindern noch einfach im Lernfeld sehr behilflich sein. Also wenn ich weiß, dass ein Kind da eine Schwäche hat und er hat eine Diagnose, dass ich dann auch weiß, jetzt wird endlich Rücksicht genommen auf dieses Kind und es wird nicht noch mehr auf diesem Kind rumgeritten. Da bin ich, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich gegen Diagnosen bin. Aber Etikettierungen von außen, man muss da wirklich sehr vorsichtig mit sein.
Genau, das ist es. Also wenn es um Hochbegabung geht, ist es ja oft so, dass das Kindern sogar hilft, wenn sie die Diagnose haben, weil ganz viel dann auf einmal klar wird. Ganz, ganz viele Kinder, die hochbegabt sind und nicht erkannt werden, haben oft wirklich große, große Probleme. Auch in den Schulen, aber nicht nur in den Schulen. Insofern hilft eine Diagnose meistens. Klammer auf, wenn jemand eben eine Diagnose nicht als Etikettierung sieht. Und wenn man weiß, wie gehe ich jetzt dann um und was braucht das Kind jetzt? Weil im Prinzip geht ja die Begleitung dann in eine andere Richtung. Das ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema. Hochbegabung, Hochsensibilität hängt nicht immer, aber sehr oft zusammen.
Aber machen wir jetzt nicht dieses Fass auch, aber brechen wir es mal auf den Menschen, der mir begegnet. Ich bin Pädagogin und mir begegnet jetzt ein Kind. Dann es reicht völlig aus, wenn ich es schaffe, mich komplett leer zu machen und ich sage, okay, wer bist denn du? Lassen wir mal gucken. Natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und zum Beispiel meine Möglichkeiten sind ausgeschöpft, wenn ich mit mehr als 3, maximal 4 Kindern unter 3 Jahren arbeite und keine Hilfe habe. Dann sind meine Möglichkeiten tutto completo ausgeschöpft. Ich bin nicht mehr so, wenn ich 5 oder 6 Kinder betreue oder auch 4 unter 2-jährige Kinder betreue, bin ich nicht mehr zu jedem einzelnen Kind so, wie wenn ich 3 betreue. Die Qualität meiner Arbeit steigt exorbitant an mit der geringeren Zahl der Kinder, die ich zu betreuen habe, weil ich irgendwie gucken muss, wie ich überlebe. Ich habe irgendwann die Verantwortung übernommen und entschieden, ich mache es nicht mehr. Das hat auch für mich eine Menge Nachteile. Ganz klar monetärerseits hat es Nachteile, ganz klar. Aber ich habe gesagt, ein gar nicht mehr arbeiten können hätte noch mehr Nachteile. Also habe ich das zurückgefahren. Gut, andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt das Kind sehe, so wie es ist und ermögliche ihm den Rahmen, wo es sich entfalten kann, dann lernt es. Und dann lernt es auch Dinge über sich und über sein Lernverhalten für später. Habe ich Ausdauer bei einer Geschichte? Also die Geschichte, die ich letztens erzählt habe von dem kleinen Mädchen, was unbedingt auf diesen Kletterturm wollte, der bei mir im Spielzimmer steht und nicht auf die Couch hochkommt, weil die Beine noch zu kurz waren. Wo ich dann immer gesagt habe, immer süße, kurze Beine, keine Kekse, ist jetzt ganz doof, ärgert dich auch. Aber du schaffst es bald. Die ist dran geblieben. Sie ist dran geblieben. Sie ist immer weiter dran geblieben. Das heißt, dieses Kind lernt mit seinen 1,5 Jahren, lernt es, es lohnt sich, dran zu bleiben. Wenn ich diesem Kind jetzt geholfen hätte, da hochzukommen, weiß ich nicht, ob es diesen Bereich in sich auch so ausgebildet hätte, dass es sich einfach lohnt, es immer wieder zu versuchen.
Ja. Claudia, ich möchte hier gerade mal deine Ehre retten, weil du natürlich zu dem Kind nicht gesagt hast, kurze Beine, keine Kekse. Das sagst du jetzt im Podcast. Ich weiß, dass du so nicht mit Kindern sprichst. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Nicht, dass irgendjemand denkt, oh Gott, wie redet die mit Kindern? Nein, tut sie nicht.
Für mich ist das eine ganz liebe, liebe, liebevoll gemeinte Sache. Und ich weiß nicht, wie es behaftet ist für andere Leute, aber da darf ja dann jeder für sich hingucken. Für mich ist es was sehr, sehr Liebevolles. Ja, ich weiß.
Ja, ich weiß nur, wie du mit Kindern redest. Ich durfte das bereits genießen. Das ist eine wahre Freude. Also bei dir wäre ich gern sofort Kind.
Ich habe dieses kurze Beine, keine Kekse. Danke aber, dass du meine Ehre retten möchtest. Ich habe dieses kurze Beine, keine Kekse tatsächlich von einer meiner Mutter mal gehört, die ihr Kind abgeholt hat bei mir und die Kleine wollte auch irgendwo hoch und kam nicht hoch, weil sie noch zu klein war mit ihren Beinchen. Und die Mutter hat dann in einer ganz liebevollen Art zu ihr gesagt, tja, süße, kurze Beine, keine Kekse, ist jetzt doof. Und das habe ich als so liebevoll abgespeichert, dass das für mich nicht negativ behaftet ist. Ich habe das in meinem Leben vorher noch nie gehört. Noch nie.
Ich also
es hat
das
auch
mit,
in meiner Erziehung nicht keine Rolle gespielt.
Okay, ich kenne das mit kurze Arme, keine Kekse und für mich ist es extrem negativ behaftet.
Ah, okay, siehst du, da sind wir wieder beim Filter der Wahrnehmung. Wie nimmt man etwas wahr?
Ja, genau. Wie gesagt, mir war wichtig, dass ich weiß, dass du extrem liebevoll mit Kindern bist.
Ja, das bin ich. Ich bin extrem liebevoll mit denen, definitiv. Also das kann ich mir auch wirklich auf die Fahne schreiben und das kann
absolut.
Ich auch. Also ich werde eher ausgeschlossen in manchen Gruppen von KollegInnen, meistens KollegInnen. Ich brauche gar nicht KollegInnen sagen, weil es sind meistens Kolleginnen, weil die Kollegen sind da viel toleranter, dass ich eine viel zu weichgespülte Pädagogin sei und dass Kinder bei mir nichts lernen, weil ich ja so weichgespült bin. Und ich dann immer
spannend.
Sage... ich habe mich vor 15, 20 Jahren durchaus davon beeindrucken. Nicht beeindrucken, es hat mich irritiert. Es hat in mir ein Störgefühl hervorgerufen. Wenn Leute so, ich bin auch schon aus Turngruppen entfernt worden, weil ich viel zu weich sei zu den Kindern und das würde auch denen und ihrer Pädagogik schaden, wenn ich mit meinem ganzen Weichgespültsein immer da rumwuchtel. Und irgendwann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise und bin total, fahre richtig gut damit und merke ja, wie die Kinder sich entwickeln. Und ich möchte bitte so weichgespült bleiben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht weichgespült bin. Die Kinder haben ihre ganz klaren Regeln. Also Regeln, es ist auch wieder so negativ behaftet. Sie haben ihren Rahmen, in dem sie sich bewegen. Und für den sorge ich, aber für den übernehme ich die hundertprozentige Verantwortung. Bei mir gibt es eben nicht dieses... Ja, dann muss das Kind halt sehen, was es davon hat. Nein, ich übernehme die Verantwortung. Und dein Kind wird keine negative Konsequenz von mir erleben für etwas, also sowieso nicht, aber schon gar nicht für etwas, wofür es gar keine Verantwortung übernehmen kann. Und dadurch lernt das Kind ja auch, dass ich in der Exploration bleiben darf. Ich darf weiter erforschen, weil ich bin safe. Es mag zwar sein, dass ich nicht an die Kekse komme, weil meine Beine ja zu kurz sind, aber ich weiß, ich kann es weiter versuchen, weil ich bin total safe. Ich erlebe hier nichts Negatives und die Kinder halten sich nicht aus Angst zurück, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig im Lernen. Dass man diese Angst nicht verliert, dass man den Mut nicht verliert und Angst behaftet wird.
Ja, genau, dass man einfach keine Angst hat und wenn man keine Angst hat, ist man automatisch mutig und dann traut man sich nach vorn, dann traut man sich explorieren, dann traut man sein, dann wird die Neugier ist regelrecht gefüttert und da die Neugier geht immer weiter und dann haben wir nämlich genau dieses spiralförmige Lernen, das niemals mehr aufhört und dann haben wir genau diese guten Gefühle, die sich auch beim Lernen breit machen und wenn ich die mal habe, das ist dann ist wirklich, wenn dieser Knoten, also es ist ja gar kein Knoten, wir sind ja im Prinzip als hochtourige Lerner geboren, der Knoten wird ja reingemacht, wenn ich Kindern eben zum Beispiel Angst mache oder du sagst weichgespült, das ist für mich auch eher negativ besetzt. Wie gesagt, jetzt habe ich dich mit Kindern schon erlebt und für mich ist es einfach ein extrem liebevoller Umgang und das hat mit Weichspülen erstmal gar nichts zu tun. Das ist für mich eine Form von Menschlichkeit, wie ich sie mir viel mehr wünschen würde.
Ich sehe die Hochleistung, die die Kinder jeden Tag vollbringen.
Erstmal
dieser Übergang von der Mutter, meistens sind es die Mütter, also liebe Väter, fühlt euch nicht benachteiligt, vom Arm der Bezugsperson in meinen Arm. Was das für eine Leistung ist, was das für ein Vertrauensvorschuss ist. Und da und dran zu bleiben und das dem Kind zu sagen, du hast dich ganz mutig aufgemacht und diesen Mut, den werde ich nicht enttäuschen, auf gar keinen Fall.
Ja, und den begleitest du im Prinzip einfach durch deinen liebevollen Umgang.
Ja.
Ich sage immer, das steht auch in allen Büchern, ich weiß nicht mehr wo genau, aber es steht, glaube ich, in jedem Buch drin, an zu viel Liebe ist noch kein Mensch gestorben, an nee. Zu wenig schon sehr viele.
Ja.
Achtung, das wäre auch mein scheinender Moment, dass Liebe und Lernen zwingend zusammengehören und dadurch entdeckt man dann die Liebe zum Lernen.
Da passen wir ja auch wieder zu dem, weißt du, du machst diesen Bootsführerschein aus etwas heraus, wo du für brennst, wo du für begeistert bist. Und das hast du, das ist deine Liebe dazu. Und dann nimmst du es auch auf dich, etwas zu tun, wo du vielleicht gar keine Lust hast, nämlich diese ganzen, weiß ich nicht, was man da alles lernen muss, aber Dinge, die nicht so spannend sind, glaube ich, dass du die lernst. Null. Ich lerne ja auch total gerne, wie man Podcasts schneidet. Nicht, weil ich Technik spannend finde und nicht, weil ich wissen will, wie kriege ich jetzt zum Beispiel das Geräusch der Klimaanlage wieder da raus. Da fuchtel ich mich aber so lange rein, weil es mir extrem wichtig ist, dass wir eine gute Qualität abliefern. Und das schafft in mir die Begeisterung, mich da rein zu wursteln. Aber um den Bogen vielleicht nochmal zu spannen, wir haben ja jetzt doch wieder viel über die Kinder gesprochen, aber das ist halt der Anfang des Lebens. Und in jedem lernunwilligen, ängstlichen Erwachsenen steckt ein Kind, das irgendwann mal seine Lernfreude verloren hat. Durch äußere Umstände verwickelt wurde. Weil ich glaube, jedes Kind kommt im Rahmen seiner Möglichkeiten erstmal mit einer ganz großen Begeisterung auf die Welt und will erfahren und will lernen und will. Und dann erfährt es, so wie du bist, bist du aber nicht. Aber wenn du vielleicht ein bisschen besser durchschläfst, dann akzeptiere ich dich doch noch eine Runde mehr. Es fängt so subtil an und irgendwann kommt man in sogenannte Lernanstalten und dann wird einem das gänzlich ausgetrieben. Und ich will jetzt auch nicht allen engagierten Lehrern oder Erziehern oder Erzieherinnen auf den Schlips treten. Ich gehöre ja selber zu dieser Zunft, aber ich habe halt gemerkt, wie ich mich auch entwickeln durfte wieder. Ich musste mich wieder entwickeln aus meiner eigenen Verwicklung, damit ich den Kindern ein guter Begleiter sein kann. Musste ich mich aus diesem ganzen Knotenwirrwarr erstmal wieder herausfriemeln. Ja.
Und Claudia, den Engagierten trittst du auch nicht auf den Schlips, weil die haben das nötige Wissen und die haben auch die dementsprechende Haltung. Und das sind die Menschen, die wirklich für Kinder ein wahrer Segen sind. Und allen anderen trete ich mit Freude auf den Schlips.
Und den Engagierten, in Anführungsstrichen, die vielleicht auch angepiekst oder betroffen sind vielleicht auch oder wo sie merken, oh, ich würde gerne, aber eine ganz herzliche Einladung, bleibt dranbleiben und wirklich hingucken. Weil wenn wir aus unserer Verstrickung auch weiter rauskommen und den Mut haben, auch unser Kind zu sehen oder zu gucken, wo haben wir uns an welcher Stelle so erschrocken, dass wir lieber uns haben zu einem Objekt machen lassen, als alleine, also dieses Freudige verloren haben, dass man dort wieder hingeht. Und das geht, aber wir sind ja mit Hilfe von Erwachsenen auch in diese Verwirrung gekommen. Und wahrscheinlich brauchen wir auch wieder Hilfe, vielleicht ja, vielleicht nein, einige schaffen das auch alleine, aber jemandem, der einem vielleicht so ein bisschen das Licht wiedergibt, einen Schein lässt, und das ist mein scheinender Moment, dass man den Funken, den man in sich trägt, dass man Menschen um sich herum hat, die diesen Funken wirklich wieder zum Strahlen bringen. Und dann können wir diese Strahlkraft auch wieder auf Kinder weitergeben. Deswegen haben wir wieder über Kinder gesprochen, aber im Grunde genommen betrifft es ja jeden. Genau, das ist mein scheinender Moment.
Und mein scheinender Moment ist, dass wir alle jede Menge Potenzial haben und dass wir manchmal einfach jemanden brauchen, der dieses Potenzial in uns sieht und uns dann begleitet, auch diese Freude wieder zu entwickeln, das eigene Potenzial zu entfalten. Das habe ich aber jetzt schön gesagt.
Das hast du total schön
gesagt. Ja, wirklich. Gefällt mir jetzt selber auch.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.
Shine on, you and me tonight.